Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ja, hallo, ich bin Susanne Burg. Guten Tag. Pink ist die Farbe der Stunde auf den Leinwänden. Aber Achtung, zur Barbie kommt nun noch das Beanie hinzu.
Sie wollen also hochwertige Himalaya-Plüschkatzen herstellen?
Mit weicher Füllung, dann kann man sie besser formen.
Wir sind Profis. Wir befriedigen Bedürfnisse.
The Beanie Bubble, das ist ein neuer Film, der unter anderem davon erzählt, wie in den 90er Jahren Stofftiere zu einem Riesenhype wurden. Und dieser Film passt in gewisser Weise auch in diesen Trend, der nämlich derzeit durch Hollywood geht, Geschichten aus der Welt der Marken zu erzählen. Die Band Rammstein gibt weiter munter Konzerte, während der ORF von neuen Gewaltvorwürfen gegen Till Lindemann spricht. Kevin Spacey stand in Großbritannien vor Gericht, unter anderem wegen sexueller Nötigung, und er ist gestern freigesprochen worden, also keine Verurteilung. Aber Anlässe, über Männlichkeitskonzepte zu sprechen, die gibt es genug. Jetzt ist auch ein Essay erschienen und das setzt sich ziemlich kritisch mit Männlichkeit auseinander, beziehungsweise mit den Diskussionen um Männlichkeit. Männlichkeit verraten heißt das Essay und es stammt von dem Publizisten Kim Poster und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Poster.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, in dem Essay sind Sie frustriert und wütend. Was macht Sie so wütend?
Also erstmal sind es natürlich die patriarchalen Zustände allgemein sozusagen, von denen Sie ja jetzt auch einige angesprochen haben. Also vor allem das wirklich unerträgliche Ausmaß an männlicher Gewalt. Mir begegnet da eben meistens in den gesellschaftlichen Diskussionen so eine Logik des Immerhin. Also man freut sich, wenn Männer immerhin es so bei Exzessen wie jetzt Rammstein eben hinkriegen, das zu verurteilen, was ja auch oft nicht passiert. Man freut sich, wenn Männer immerhin sich wenigstens ein bisschen für Geschlechtergerechtigkeit oder Feminismus interessieren, zum Beispiel wenn ihnen versprochen wird, dass dadurch ihre Beziehungen oder ihr Sexleben besser wird. Und ich bin aber Teil der gesellschaftlichen Linken und bin da auch unterwegs. Und da, finde ich, reicht das eben nicht aus, sondern da sollten ja eigentlich die Menschen unterwegs sein, die das mit der feministischen Kritik und mit der Kritik an Männlichkeit am ernstesten meinen. Und da war ich eben jahrelang auch aktiv, auch in aktivistischen Kreisen, die sich damit auseinandersetzen mussten. Und was ich da eben erlebt habe, hat mich immer wieder zutiefst enttäuscht und weiter frustriert. Und deswegen versuche ich mittlerweile möglichst viel Abstand von so einer Logik des Immerhin zu halten, sondern stelle eher die Frage nach dem noch nicht mal. Also warum ist es noch nicht mal da, wo Männer von der Selbstaussage und vom Selbstverständnis her feministische Ideale haben und für die kämpfen wollen? Warum ist es noch nicht mal da so, dass sie ernsthafte, solidarische Gegenüber sind im Kampf gegen Männlichkeit einfach als Katastrophe und als Problem, was uns immer wieder entgegenschlägt?
In Ihrem Untertitel heißt es über das Elend der kritischen Männlichkeit. Und kritische Männlichkeit ist ein Begriff, der viel diskutiert wird. Und bevor wir weiter diskutieren, sollten wir vielleicht noch klären, was verstehen Sie darunter?
Kritische Männlichkeit ist ein Begriff, der sich erst so in den letzten Jahren durchgesetzt hat als Zugang zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Ich kann das nicht zu 100% nachvollziehen, aber ich denke, das ist in der Nähe von so dem kritischen Weißsein, was ja auch so der Antirassismusbewegung auch gekommen ist. Damit sind meistens Ansätze gemeint, die eine sehr individualisierte Selbstreflexions-Bildungspraxis in den Mittelpunkt rücken. Also die Einzelnen sollen sich selbst reflektieren. Es geht darum, an sehr konkreten Verhaltensweisen zu gucken, wie kann man es jetzt richtig machen. Meist, würde ich sagen, fehlt dabei auch eine größere Gesellschaftsanalyse, die darüber hinausgeht, dass es halt irgendwie Diskriminierung gibt und man das schlecht findet. Und deswegen sind die Praxis und die Gruppen, die es darum gibt, eben meistens halt sehr isoliert, sehr individualisiert, sehr stark abseits von feministischen Kämpfen auch passieren. Und deswegen hat kritische Männlichkeit auch mittlerweile, finde ich, vollkommen zu Recht den Ruf, dass es da oft um ein sehr identitäres Kreisen von Männern um sich selbst geht. Deswegen ist es auch mittlerweile so, dass viele der Ansätze, die meiner Meinung nach immer noch kritische Männlichkeitspraxis betreiben, sich selbst gar nicht mehr so nennen. Das ist ja ein bisschen verbrannt, das Label, würde ich sagen.
Also Sie sagen, die Männer kreisen eigentlich um sich herum, aber setzen sich nicht wirklich aufrichtig mit ihren eigenen Privilegien in der Gesellschaft auseinander? Oder wo ist das Problem?
Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass wenn die Auseinandersetzung mit Männlichkeit relativ isoliert von feministischen Kämpfen und einer sehr konkreten Frage nach der genauen Rolle von Männern in diesen Kämpfen stattfindet, dann ist sie eben was, was Männer mit sehr zweifelhaften Motiven tun und lassen können, wie sie wollen. Und dann schauen sie sich eher die Sachen an, die sie halt interessieren an Männlichkeit. Und das sind dann zum Beispiel eher so Fragen, wie können sie sich wieder gut fühlen mit ihrer Männlichkeit, obwohl es feministische Kritik gibt. Wie können sie eigentlich zu den guten feministischen Männern gehören? Wie können sie vielleicht einen besseren Zugang zu Gefühlen lernen, aber nicht, weil man damit männliche Herrschaft aufbauen will, sondern einfach, weil das ihr Leben halt besser macht. Und andere Themen, vor allem männliche Gewalt, fallen eben immer wieder runter, weil da ist Feminismus eben keine Kritik, die angenehm prickelt, sondern eher eine, die wirklich wehtut und vielleicht auch Männer zur Veränderung bewegen müsste, selbst wenn ihnen das gerade nichts bringt oder nicht gerade angenehm ist.
Es ist ja auch der Begriff toxische Männlichkeit, also überall in aller Munde ein stehender Begriff geworden. Ja. Hilft der eigentlich in der Diskussion weiter?
Auch da würde ich sagen, nein. Das lässt sich, denke ich, an der Geschichte, die dieser Begriff hingelegt hat, schon sehr gut zeigen, was es da für eine komische Tendenz gibt. Weil der toxische Männlichkeitsbegriff, so wie wir ihn gerade diskutieren, ist ja vor allem während der MeToo-Debatten aufgekommen, so um 2017. Das heißt, er hat eigentlich damit angefangen, dass man männlichen Machtmissbrauch und männliche Gewalt skandalisieren wollte. Und mittlerweile, durch diese Doppelbedeutung in dem Toxischen, also in diesem schlecht für mich, schlecht für andere, das hat sich mittlerweile sehr stark verschoben auf diese schlecht für mich Achse. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie leiden Männer eigentlich unter Männlichkeit? Also warum sind das so arme Gestalten, arme tragische Gestalten, die nicht über Gefühle reden können? Und plötzlich ist oder mittlerweile ist toxische Männlichkeit längst ein Konzept geworden, was auch von Sektionen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, genutzt wird, um eben sich einfach um Männer zu kümmern und sozusagen sich um die zu sorgen, zu schauen, dass es denen sozusagen möglichst gut geht. Und auch hier ist wieder feministische Kritik total in den Hintergrund gerückt. Und das lässt vor allem immer wieder so Fantasien entstehen, dass Männer zum Beispiel nur übergriffig werden und Gewalt ausüben, weil es ihnen so schlecht geht oder weil sie keinen anderen Weg finden, mit ihren Krisen umzugehen. Und ich glaube, das verharmlost eben total die Unterwerfungsinteressen, die Männer eben zum Beispiel verfolgen, wenn sie Gewalt ausüben. Was eben auch passiert ist, dass man sozusagen in der List der kapitalistischen Vernunft liegt. In der toxischen Männlichkeit geht es ja auch ganz viel immer darum, dass es was Ungesundes. Eine nicht toxische Männlichkeit wäre ja eine gesunde, ausgeglichene Männlichkeit. Und gesund nach welchem Maßstab?
Sie schreiben sehr viel in Ihrem Essay auch über die Verbindung des Kapitalismus mit dem Patriarchat. Also inwieweit ist der auch zentral dafür, wie falsch die Diskussion Ihrer Meinung nach jetzt gerade läuft?
Also sehr stark untergebrochen, würde ich sagen, gibt es eben einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat. Und Männlichkeit steht hier eben für all das, was Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit und Autonomie verspricht in diesen Verhältnissen. Und es ist zum Beispiel theoretisch irgendwie vorstellbar, dass sowas wie Durchsetzungsfähigkeit irgendwann dann nicht mehr als männlich gelten wird, auch wenn ich das sehr unrealistisch finde. Im Kapitalismus ist es aber unvorstellbar, dass Durchsetzungsfähigkeit nicht ein großer Wert ist, weil das einfach eine materielle Notwendigkeit auch ist, um im Leben voranzukommen. Und deswegen muss man sich, denke ich, immer sehr stark anschauen, was ist sozusagen der aktuelle kapitalistische Stand. Was wird da Menschen abverlangt? Also wie funktioniert gerade kapitalistische Selbstbestimmung und Durchsetzungsfähigkeit? Und dann kann man, denke ich, besser bewerten, wie der aktuelle Stand von Männlichkeit eigentlich gerade ist und wie er diskutiert wird. Und da passt es eben nur zu gut, dass sozusagen moderne kapitalistische Arbeiter, wir bleiben jetzt mal in der männlichen Form, die müssen teamfähiger sein heute, die müssen emotional intelligent sein. Für eine ressourcenschonende Menschenverwertung ist es ja auch wichtig, dass Männer zum Beispiel mehr zum Arzt gehen oder sich nicht totsaufen. Und deswegen gibt es eigentlich auch ganz andere Interessen, die Feminismus nutzen wollen, um Männlichkeit auch vor sich selbst zu retten. 2022 ist in Deutschland das Buch von Boris von Hesen erschienen, das heißt Was kosten Männer? Und da versucht er, die Kosten der toxischen Männlichkeit für den Staat aufzurechnen. Und ich denke, wir müssen uns fragen, wie kann es eigentlich sein, dass eine feministische Kritik an Männlichkeit plötzlich verwendet wird, um zu sagen, ist einfach alles zu teuer. Das ist eigentlich unser Problem an der Männlichkeit und nicht die geschlechtliche Herrschaft.
Aber heißt es überspitzt gesagt, wir müssen erst den Kapitalismus abschaffen, bevor wir uns mit dem Patriarchat auseinandersetzen können?
Nee, das so gegeneinander auszuspielen, denke ich, ist nicht sinnvoll. sondern es ist, denke ich, eher da wichtig, auf die langen, ja vor allem sozialistischen und marxistischen Traditionen des Feminismus zurückzugreifen und eben den Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat zu verstehen und das als eine Systemfrage eben auch zu behandeln. Ich würde sagen, es stimmt einfach, in kapitalistischen Verhältnissen wird es nie sowas wie geschlechtliche Befreiung oder eine Freiheit von patriarchaler Herrschaft geben. Das heißt aber auf der anderen Seite überhaupt nicht, dass sich patriarchale Herrschaft automatisch auflöst, nur weil man Kapitalismus abschaffen würde.
Männlichkeit verraten, das fordert der Publizist Kim Poster in seinem neuen Essay. Das heißt genauso, Männlichkeit verraten, über das Elend der kritischen Männlichkeit und eine Alternative zum heutigen Pro-Feminismus. Das Essay ist im Neopheles Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Kim Poster.
Ja, danke.
Um einen kleinen, etwas unbeholfen, gutmütig wirkenden Mann und den Indie-Sommer-Hit des Jahres geht es jetzt. Klingt nach Musik, ist es aber nicht. Dave the Diver ist ein neues Computerspiel und das hat sich, nach Angaben des Herstellers, kurz nach dem Start schon über 1 Million Mal verkauft. Ein Anlass also, dass wir uns mit dieser Sommersensation beschäftigen, mit Markus Richter. Markus, fangen wir erstmal mit dem ominösen kleinen Mann an. Wer ist Dave the Diver?
Der ist halt eben, wie du am Anfang schon so beschrieben hast, so ein kleiner, schon etwas älterer, untersetzter Typ. Der wirkt so sehr gemütlich, aber er ist eben ein ziemlich guter Taucher. Dave the Diver eben, und der wird von seinem Freund Cobra, der ist dann eher so Typ reich, aber so ein bisschen schmierig, zwielichtiger Sunnyboy, dazu überredet, ihm beim Aufbau eines Sushi-Restaurants zu helfen. Und der Deal ist, im sogenannten Blue Hole nach Fischen zu suchen. Das Blue Hole ist eine Stelle im Ozean, die sich immer ändert. Da gibt es immer andere, immer exotische Fische. Die soll Dave fangen und danach in einem Sushi-Restaurant bringen und dann gleich beim Kellnern auch noch mithelfen. Und das ist die eine Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Dave the Diver? Und die andere ist, das Spiel ist eine Mischung aus so Unterwasser-Action und Erforschung. Da kann man Fische fangen, gegen gefährliche auch kämpfen und Schätze finden. Und das andere Teil des Spiels ist so eine Art Restaurant-Management-Simulation. Da muss man so flink hin und her laufen und bedienen, sich aber auch überlegen, welche Gerichte kann man denn aus den gefangenen Fischen so zaubern. Man kann das Restaurant auch einrichten, es soll den Leuten halt gefallen. So geht es hin und her, man fängt den Fisch, richtet an, bekommt Geld, bekommt besseres Tauchzeug, macht sein Restaurant hübscher, bekommt mehr Gäste, kann tiefer tauchen und so weiter und so fort. Und das alles in so einer ganz schönen, so fast schon idyllisch kitschigen Pixelgrafik gezeichnet.
Ich habe Bilder vor mir, das klingt einerseits nach einer ziemlich verwegenen Kombination, andererseits aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, simpel. Wenn ich mich jetzt mal an den Sommerhit-Vergleich wage, ist es überhört, beziehungsweise überspielt man sich da nicht so ein bisschen schnell?
Nee, tatsächlich gar nicht. Man hat da wirklich sehr lange Spaß, weil einerseits machen diese beiden einzelnen Elemente schon sehr großen Spaß, das Tauchen, weil man diese Unterwasserwelt entdecken kann und die immer wieder neu generiert wird, aber auch, weil da so ein Nervenkitzel ist, und da wird mein Sauerstoff reichen, bin ich, weil ich zu schwer beladen bin, vielleicht zu langsam, falls ein Hai auftaucht, und auch das Servieren macht Spaß, das ist ein Geschicklichkeitstest, aber so ein einfacher, wo man halt schnell und gut reinkommt, und dann taucht aber immer mehr auf, es gibt immer mehr Elemente, man soll in diesem Unterwasser-Ding eine verlorene Zivilisation finden, im Restaurant tauchen VIP-Gäste auf, die seltsame Gerichte essen wollen, die Zutaten muss man erstmal besorgen, es gibt Seepferdchen, Wettrennen, ein Instagram-Klon, auf dem man FollowerInnen für das Restaurant sammeln kann und jemand, der noch Unterwassergewehr hat. Und es gibt so ganz viel, so unfassbar viel zu tun und zu entdecken. Und gleichzeitig ist alles so sehr bunt, sehr fröhlich, sehr zugänglich und eben auch sehr unterhaltsam.
Ja, es klingt unterhaltsam, amüsant, ziemlich, mir schwirrt schon ein bisschen der Kopf.
Sorry.
Aber so richtig eine Erklärung dafür, warum das so ein Riesenerfolg sein soll, habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Warst du denn noch von was anderem begeistert, außer dieser überbordenden Kirmes von Spielmechaniken?
Ja, und zwar, es ist zwar alles sozusagen ganz, ganz viel und so ein wilder Haufen, aber trotzdem mit einer ganz großen Liebe zum Detail inszeniert. Das ist hier nur ein Beispiel. Also zwischendurch, wenn man hier ein Fischrezept upgradet, verbessert, dann gibt es so völlig übertriebene Zwischensequenzen, die wie so Mystery- oder Martial-Arts-Filme aufgebaut sind und dadurch umso lustiger würden, weil es geht ja nur ums Kochen. Und ich bin auch davon begeistert, dass es haufenweise popkulturelle Anspielungen gibt. Es gibt Memes, die in einzelnen Szenen sich wiederfinden. Salt Bae wird referiert, so ein Koch, der ein Social-Media-Star wurde. Oder der Hype um Ozeanreinigung, für dessen Belohnung man Plastikarmbänder versprochen bekommt. Überhaupt, es gibt auch so einen leisen, sage ich mal, Sozialkommentar. Das Restaurant muss auf einer Instagram-ähnlichen Plattform einen Account haben. Da werden Influencer auf die Schippe genommen. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um Meeresverschmutzung durch den Menschen.
Okay, heißt es, geht es hier um politische Stellungnahme oder eher um Anspielungen?
Also, lassen Sie mich mal sehr diplomatisch formulieren, es ist subtil. Man könnte auch sagen, man könnte auch vorwerfen, vielleicht ist es seicht, ja, aber es ist Methode. Und das ist dann tatsächlich, glaube ich, auch der Kern des Erfolgs für dieses Spiel. Es ist ein sogenanntes Cozy Game, ja, also ein Wohlfühlspiel. Jeder einzige Baustein ist witzig, aber nicht sonderlich herausfordernd. Es macht Spaß, es gibt so einen kleinen Kommentar, aber du kannst auch was anderes machen. Und man kann auch nicht wirklich sterben. Und Ziel dieses, also nicht nur dieses, auch solcher Spiele, ist nicht so sehr, dass man sie durchspielt oder was lernt, sondern möglicherweise, dass jeder Moment Spaß macht, dass man seinem Spieltrieb oder fast so Überreste kindlicher Entdeckerfreude ausleben kann. Und das gilt übrigens mittlerweile fast schon so als Genre. Andere Vertreter sind hier zum Beispiel Dredge oder Dorfromantik oder der Klassiker Stardew Valley. Und es gibt gerade anscheinend so einen besonderen Bedarf an diesen Spielen, weil die Welt ist ja draußen nicht so angenehm gerade. Dave the Diver hat den zusätzlichen Vorteil, wenn es draußen gerade zu heiß ist oder zu viel Unwetter, hier gibt es auch das Urlaubsflair und deswegen schließe ich mich sozusagen dem Hype, den Millionen andere schon erfahren haben, an. Es ist dieses Jahr das perfekte Sommer- und Urlaubsgame, das ich sehr empfehle.
Wenn das keine Empfehlung war, also falls Sie sich auch anstecken lassen wollen, Dave the Diver. Das Spiel ist für PC und Switch erschienen, kostet rund 20 Euro. Markus Richter war das. Vielen Dank für die Empfehlung.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Tod der irischen Sängerin Sinéad O'Connor haben viele Künstler und Künstlerinnen ihre Anteilnahme geäußert. Der britische Musiker Tim Burgess von den Charlatans nannte O'Connor die wahre Verkörperung des Punkgeistes. US-Rapper Ice-T schrieb: Respekt an Sinéad, sie stand für etwas, anders als die meisten Menschen. Die Familie der Musikerin hatte gestern mitgeteilt, dass die 56-Jährige gestorben sei. Die Todesursache ist nicht bekannt. O'Connor war eine der bekanntesten Künstlerinnen Irlands. Der internationale Durchbruch gelang ihr 1990 mit der Coverversion des Prince-Songs Nothing Compares to You. Der Musikkritiker Oliver Schwesig würdigte sie im Deutschlandfunk Kultur als Pionierin.
Sinéad O'Connor war eigentlich so eine Indie-Figur, die da plötzlich Mainstream machte. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Das gab es damals noch nicht. Und dann natürlich die ganze Erscheinung. Also die Frau war nicht kamerascheu im MTV-Zeitalter damals mit ihren kurzgeschorenen Haaren und auch mit ihren Themen. Eine echte Ausnahmeerscheinung. Und zwischen den geschminkten Pop-Beauties der Zeit, also gegen eine Madonna, eine Whitney Houston oder Janet Jackson, bei denen gab es immer viel mehr Sex-Appeal. Das war ihnen für ihr Image wichtig und das war bei Sinéad O'Connor überhaupt nicht wichtig. Das, was sie gemacht hat, das war Punk.
Den Kulturpass soll es demnächst auch für unter 18-Jährige geben. Das sagte Kulturstaatsministerin Roth der Rheinischen Post. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er sein Ziel erreicht. 2/3 der Berechtigten müssen ihn in diesem Jahr nutzen, damit er in die Verlängerung geht. Das wären rund 500.000 Menschen. Markus Ambale.
Bislang haben rund 113.000 davon Gebrauch gemacht. Der Kulturpass wird seit Juni angeboten, und zwar für alle, die in diesem Jahr volljährig werden. Sie können über eine spezielle App Kulturangebote für insgesamt 200 Euro kaufen. Besonders oft werden nach Angaben von Kulturstaatsministerin Roth Konzert- und Festivaltickets gekauft. Es folgen Bücher und Comics, Kinokarten und Musikinstrumente.
Ein Berufsmusiker klagt seit heute vor dem Bundesgerichtshof BGH auf Entschädigung wegen Einnahmeausfällen während der Corona-Pandemie. Diese seien ihm wegen Auftrittsverboten entstanden. Deshalb verlangt er vom Land Baden-Württemberg 8.300 Euro. Der BGH teilte heute mit, dass die Auftrittsverbote während des Lockdowns sehr wohl einen Eingriff ins Eigentumsrecht darstellen könnten. Ob dieser Eingriff tatsächlich rechtswidrig war, sei dennoch fraglich, sagte der Vorsitzende Richter. Denn Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus seien geboten gewesen, um Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu bewahren. Der Kläger war bereits vor einem Gericht in Bayern, dem Sitz seiner Firma, gescheitert. Auch der BGH hatte bisher Corona-Staatshaftungsklagen zurückgewiesen. Das Urteil des Bundesgerichtshofes soll in einer Woche am 3. August fallen.
Um einen kleinen, etwas unbeholfen, gutmütig wirkenden Mann und den Indie-Sommerhit des Jahres geht es jetzt. Klingt nach Musik, ist es aber nicht. Dave the Diver ist ein neues Computerspiel und das hat sich, nach Angaben des Herstellers, kurz nach dem Start schon über 1 Million Mal verkauft. Ein Anlass also, dass wir uns mit dieser Sommersensation beschäftigen, mit Markus Richter. Markus, fangen wir erstmal mit dem ominösen kleinen Mann an. Wer ist Dave the Diver?
Der ist halt eben, wie du am Anfang schon so beschrieben hast, so ein kleiner, schon etwas älterer, untersetzter Typ. Der wirkt so sehr gemütlich, aber er ist eben ein ziemlich guter Taucher. Dave the Diver eben, und der wird von seinem Freund Cobra, der ist dann eher so Typ reich, aber so ein bisschen schmierig, zwielichtiger Sunnyboy, dazu überredet, ihm beim Aufbau eines Sushi-Restaurants zu helfen. Und der Deal ist, im sogenannten Blue Hole nach Fischen zu suchen. Das Blue Hole ist eine Stelle im Ozean, die sich immer ändert, da gibt es immer andere, immer exotische Fische. Die soll Dave fangen und danach in einem Sushi-Restaurant bringen und dann gleich beim Kellnern auch noch mithelfen. Und das ist die eine Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Dave the Diver? Und die andere ist, das Spiel ist eine Mischung aus so Unterwasser-Action und Erforschung. Da kann man Fische fangen, gegen gefährliche auch kämpfen und Schätze finden. Und das andere Teil des Spiels ist so eine Art Restaurant-Management-Simulation. Da muss man so flink hin und her laufen und bedienen, sich aber auch überlegen, welche Gerichte kann man denn aus den gefangenen Fischen so zaubern. Man kann das Restaurant auch einrichten, es soll den Leuten halt gefallen. So geht es hin und her, man fängt den Fisch, richtet an, bekommt Geld, bekommt besseres Tauchzeug, macht sein Restaurant hübscher, bekommt mehr Gäste, kann tiefer tauchen und so weiter und so fort. Und das alles in so einer ganz schönen, so fast schon idyllisch kitschigen Pixelgrafik gezeichnet.
Ich habe Bilder vor mir. Das klingt einerseits nach einer ziemlich verwegenen Kombination, andererseits aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, simpel. Wenn ich mich jetzt mal an den Sommerhit-Vergleich wage, ist es überhört, beziehungsweise überspielt man sich da nicht so ein bisschen schnell?
Nee, tatsächlich gar nicht. Man hat da wirklich sehr lange Spaß, weil einerseits machen diese beiden einzelnen Elemente schon sehr großen Spaß, das Tauchen, weil man diese Unterwasserwelt entdecken kann und die immer wieder neu generiert wird. Aber auch, weil da so ein Nervenkitzel ist, und da wird mein Sauerstoff reichen. Bin ich, weil ich zu schwer beladen bin, vielleicht zu langsam, falls ein Hai auftaucht. Und auch das Servieren macht Spaß. Das ist ein Geschicklichkeitstest, aber so ein einfacher, wo man halt schnell und gut reinkommt. Und dann taucht aber immer mehr auf. Es gibt immer mehr Elemente. Man soll in diesem Unterwasser-Ding eine verlorene Zivilisation finden. Im Restaurant tauchen VIP-Gäste auf, die seltsame Gerichte essen wollen. Die Zutaten muss man erstmal besorgen. Es gibt Seepferdchen, Wettrennen, ein Instagram-Klon, auf dem man FollowerInnen für das Restaurant sammeln kann. Und jemand, der noch Unterwassergewehr hat. Und es gibt so ganz viel, so unfassbar viel zu tun und zu entdecken. Und gleichzeitig ist alles so sehr bunt, sehr fröhlich, sehr zugänglich und eben auch sehr unterhaltsam.
Ja, es klingt unterhaltsam, amüsant, ziemlich, mir schwirrt schon ein bisschen der Kopf. Sorry. Aber so richtig eine Erklärung dafür, warum das so ein Riesenerfolg sein soll, habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Warst du denn noch von was anderem begeistert, außer dieser überbordenden Kirmes von Spielmechaniken?
Ja, und zwar, es ist zwar alles sozusagen ganz, ganz viel und so ein wilder Haufen, aber trotzdem mit einer ganz großen Liebe zum Detail inszeniert. Das ist hier nur ein Beispiel. Also zwischendurch, wenn man hier ein Fischrezept upgradet, verbessert, dann gibt es so völlig übertriebene Zwischensequenzen, die wie so Mystery- oder Martial-Arts-Filme aufgebaut sind und dadurch umso lustiger würden, weil es geht ja nur ums Kochen. Und ich bin auch davon begeistert, dass es haufenweise popkulturelle Anspielungen gibt. Es gibt Memes, die in einzelnen Szenen sich wiederfinden. Salt Bae wird referiert, so ein Koch, der ein Social-Media-Star wurde. Oder der Hype um Ozeanreinigung, für dessen Belohnung man Plastikarmbänder versprochen bekommt. Überhaupt, es gibt auch so ein leisen, sage ich mal, Sozialkommentar. Das Restaurant muss auf einer Instagram-ähnlichen Plattform einen Account haben. Da werden Influencern auf die Schippe genommen. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um Meeresverschmutzung durch den Menschen.
Okay, heißt es, geht es hier um politische Stellungnahme oder eher um Anspielungen?
Also, lass es mich mal sehr diplomatisch formulieren. Es ist subtil. Man könnte auch vorwerfen, vielleicht ist es seicht, ja, aber es ist Methode. Und das ist dann tatsächlich, glaube ich, auch der Kern des Erfolgs für dieses Spiel. Es ist ein sogenanntes Cozy Game, ja, also ein Wohlfühlspiel. Jeder einzige Baustein ist witzig, aber nicht sonderlich herausfordernd. Es macht Spaß, es gibt so einen kleinen Kommentar, aber du kannst auch was anderes machen. Und man kann auch nicht wirklich sterben. Und Ziel dieses, also nicht nur dieses, auch solcher Spiele, ist nicht so sehr, dass man sie durchspielt oder was lernt, sondern möglicherweise, dass jeder Moment Spaß macht, dass man seinem Spiel oder fast so Überreste kindlicher Entdeckerfreude ausleben kann. Und das gilt übrigens mittlerweile fast schon so als Genre. Andere Vertreter sind hier zum Beispiel Dredge oder Dorfromantik oder der Klassiker Stardew Valley. Und es gibt gerade anscheinend so einen besonderen Bedarf an diesen Spielen, weil die Welt ist ja draußen nicht so angenehm gerade. Dave the Diver hat den zusätzlichen Vorteil, wenn es draußen gerade zu heiß ist oder zu viel Unwetter, hier gibt es auch das Urlaubsflair. Und deswegen schließe ich mich sozusagen dem Hype, den Millionen andere schon erfahren haben, an. Es ist dieses Jahr das perfekte Sommer- und Urlaubsgame, das ich sehr empfehle.
Wenn das keine Empfehlung war, also falls Sie sich auch anstecken lassen wollen, Dave the Diver. Das Spiel ist für PC und Switch erschienen, kostet rund 20 Euro. Markus Richter war das. Vielen Dank für die Empfehlung.
Sehr gern.
Barbie ist ja derzeit dabei, das Kino zu retten. Und derweil hat der Hersteller Mattel im zurückliegenden Quartal von April bis Juni Umsatzeinbußen verzeichnet. Mattel blickt aber ganz hoffnungsvoll in die Zukunft. So heißt es, 164 Produktpartnerschaften für den Barbie-Film hat Mattel geschlossen und plant außerdem mehrere neue Filmprojekte. An Barbie zeigt sich ein aktuelles Phänomen sehr deutlich. Hollywood produziert immer mehr Filme über Marken und ihre Geschichten. Und nun kommt ein weiterer Spielfilm hinzu, The Beanie Bubble. Darin geht es um bunte Kuscheltiere, die mit Kunststoffgranulat gefüllt sind und die in den 90er Jahren zu einem wahren Hype geführt haben, Beanie Babies. Ty Warner ist der Gründer der Firma und an seiner Seite waren drei Frauen, die das Imperium der Beanie Babies mit aufgebaut haben. Die allerdings, so zeigt der Spielfilm, schließt Ty Warner früher oder später aus dem Geschäft aus.
Es war schon immer meine Firma.
Die Firma war unsere Idee. Wir beide waren das.
Wieso bist du so dramatisch?
Ich habe eine Gehaltskürzung von 75%.
Ein Ausschnitt aus dem Film The Beanie Bubble mit Elizabeth Banks, Zach Galifianakis und Succession-Star Sarah Snook in den Hauptrollen. Der Film läuft ab morgen beim Streamingdienst Apple TV+. Regie geführt haben Damien Collage und Kristen Gore, Tochter vom ehemaligen US-Vizepräsident Al Gore. Und ich habe beide anfangs gefragt, als ich mit ihnen sprechen konnte, welches Verhältnis sie eigentlich zu diesen quietschbunten Kuscheltieren hatten, bevor sie mit dem Film begonnen haben.
Very minimal. We were not the right age for the Beanie Babies when they came out.
Wir hatten kein wirkliches Verhältnis zu ihnen. Als die Beanie Babies auf den Markt kamen, waren wir weder im richtigen Alter, um sie als Spielzeug zu betrachten, noch um in sie zu investieren. Uns war die Absurdität des Ganzen nur vage bewusst. Dann haben wir 2015 das Buch von Zach Bissonnette über die Beanie Babies gelesen. Und wir waren erstaunt über das wahnsinnige Ausmaß dieser Begeisterung. Die Leute haben wegen winziger Stofftiere den Verstand verloren. Aber noch mehr waren wir von den Geschichten der Frauen hinter dem Phänomen fasziniert. Und das hat uns wirklich dazu gebracht, die Geschichte zu erzählen. Korrekt?
Korrekt.
Yeah, you decided to tell. Sie haben sich entschieden, die Geschichte aus der Sicht von drei Frauen über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten zu erzählen, den 80er und den 90er Jahren. Es sind die Geschichten von Maya, Robbie und Sheila. Was genau hat sie an deren Perspektive gereizt?
We weren't really interested in telling the story of the Beanie Baby craze or the success.
Uns hat nicht so sehr die Geschichte des Beanie Baby Wahns interessiert oder der Erfolg dieses speziellen Produkts oder der Mann, dem dieses Produkt zu verdanken ist, sondern es ging um etwas anderes. Es wirkt fast wie ein Scherz, dass die Welt verrückt war wegen eines in Massenproduktion hergestellten Spielzeugs und es als Investition betrachtet hat. Das erscheint albern, bis man unter die Oberfläche schaut und sieht, dass es die gleichen Fehler sind, die die Menschen immer wieder machen. Es gab bei der Herstellung dieses Produktes einen Kreislauf, zu dem Menschen, vor allem Frauen, immer wieder beigetragen haben. Und die Geschichten ähnelten sich. Die Frauen kamen und gingen und machten den Mann reicher und das Produkt erfolgreicher. Diese weibliche Beziehung zum amerikanischen Traum und der Mythos des einsamen männlichen Genies zieht sich durch die Geschichte der USA und der modernen Welt. Und es ist jedes Mal genauso lächerlich, auch wenn es nicht um Beanie Babies geht.
Die Geschichten der Frauen sind, wie Sie sagten, sehr ähnlich. Aber eine von ihnen, Maya, ist besonders, weil sie auch eine Tech-Pionierin ist. Sie hatte die Idee, eine Website zu erstellen, als das noch gar nicht üblich war. Auch sie bekommt nicht die Anerkennung dafür. Was sagt das über ihre Rolle am Arbeitsplatz in den USA zu jener Zeit aus, aber vielleicht auch im Allgemeinen heute?
Yes, yeah, the Maya character, she's a real visionary, as you mentioned, you know, I mean, she really understood.
Ja, die Figur der Maya, sie ist eine echte Visionärin. Wie Sie schon sagten, sie hat das Potenzial des Internets wirklich verstanden und für sie war es ein Spaß. Sie hat nur herumgespielt. Aber diese Bemühungen hoben die Firma von einem Millionengeschäft zu einem Milliardengeschäft.
took the Thai ink from making millions of dollars to making billions of dollars.
Und trotzdem wurde sie gefeuert, weil sie eine Erhöhung des Mindestlohns gefordert hatte.
Richtig, und leider glaube ich, dass sich viele Menschen mit dieser Geschichte identifizieren können. Ich denke, viele Frauen haben ähnliche Erfahrungen am Arbeitsplatz und in der Welt im Allgemeinen gemacht. Deshalb war es für uns wichtig, Mayas Geschichte ans Licht zu bringen.
Und was Ihre Frage nach der Erzählung angeht, so hatten wir das Gefühl, dass ein und dieselbe Szene der Beginn der Reise einer Frau und das Ende der Reise einer anderen sein kann. Und das ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Unser System ist so. Wir wollten die Geschichte so umsetzen, dass man spürt, dass diese Achterbahn für alle gleich ist.
Und dann ist da noch der männliche Protagonist, Ty Warner, der alles erschaffen hat. Er hat diese fast kindliche Freude, sich neue Designs auszudenken. Er ist charmant, wirkt anfangs auf jede der Frauen unschuldig. Die Frauen müssen jedoch lernen, dass er ihnen weder Anerkennung noch einen anständigen Job oder ihren gerechten finanziellen Anteil zugesteht. Entwickelt er sich erst zu einem gierigen, kalten, berechnenden Geschäftsmann oder war dieses Persönlichkeitsmerkmal eigentlich die ganze Zeit schon vorhanden?
Er ist ein sehr vielschichtiger, komplexer Charakter, wie so viele menschliche Wesen. Niemand ist nur gut oder nur böse. Diese schlechten und guten Charakterzüge können nebeneinander bestehen. Vor allem narzisstische Menschen können oft unglaublich charismatisch sein und die Menschen in eine Sache hineinziehen, wenn sie sie selbst für wichtig halten. Aber dann zeigen sie eben auch diese dunklen Seiten der Besessenheit.
Darker sides to that kind of obsession with what they're doing.
And that generosity and greed that can coexist.
Und diese Großzügigkeit und Gier, die in einer Person bestehen können, werden von einigen Mitgliedern unserer Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Weise gefeiert. Das ist es, was wir zeigen wollten, dass dieser Typ, Ty Warner, die ganze Anerkennung bekommt und den ganzen Reichtum und die ganze Beute, aber er ist der Einsame. Und die Frauen mussten sich ihren Weg aus dem System erkämpfen und hoffentlich bleibt der Zuschauer mit erhobener Faust zurück und sagt, ihr habt gewonnen, weil ihr rausgekommen seid.
Ja, denn die Frauen sind am Ende nicht unglücklich und einsam. Sie sagten, die Männer werden gefeiert. Inwiefern sagt Ty Warner stellvertretend etwas über die Spezies der amerikanischen Milliardäre aus? Über Menschen wie Tesla-Gründer Elon Musk oder Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und auch über ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit?
Nun, wir haben die Figur des Ty nicht an eine dieser Personen angelehnt. Aber wir sehen diese Geschichten in der realen Welt immer wieder. Und wir haben über den Mythos des einsamen männlichen Genies gesprochen. Da gibt es viele Beispiele. Uns ging es darum, den Mythos des amerikanischen Traums zu entlarven. Wir haben untersucht, wie das System für viele Menschen eben auch nicht funktioniert, wie viele abgehängt werden. Wir wollten die Frage stellen, bringt das den Menschen wirklich Glück? Vielleicht können wir Selbstwert und Wert in einem ganz anderen System finden. Und das ist für uns auch ein Teil der Frage, die der Film stellt. Denn unsere Figur wird am Ende zum Milliardär. Aber er ist sicherlich nicht der glücklichste Mensch.
Interessant ist ja auch, dass es in den USA derzeit eine ganze Reihe von Filmen über Produkte gibt. Nike, Tetris, Beanies, Barbie. Haben Sie eine Idee, warum das der Fall sein könnte? Warum jetzt?
Sure, yeah, we didn't mean to be in that group because Beanie Babies weren't that interesting to us as a product.
Wir wollten eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehören, denn Beanie Babies waren für uns als Produkt nicht so interessant. Wir haben wirklich versucht, eine Geschichte über diese Frauen zu erzählen. Und dann sind wir irgendwie zufällig in dieser Gruppe von anderen Filmen gelandet. Ich glaube, dass die Leute im Moment eine Menge Nostalgie für die 80er und 90er Jahre empfinden. Viele Filmemacher sind in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen. Das könnte also ein Teil davon sein. Vielleicht sind aber auch andere kulturelle Kräfte am Werk. Es war auf jeden Fall ein Zufall, dass wir in dieser Gruppe gelandet sind.
Ich glaube, dass Marken und Produkte irgendwann in den 80er und 90er Jahren angefangen haben, ein wenig wie Identitätszeichen zu wirken, so wie früher Sportmannschaften und Bands. Wir erleben, dass Marken wie historische Figuren behandelt werden. Sie sind etwas, mit dem die Menschen ihre Identität verbinden.
Brands treated like they're historical figures because they're the things people grew up attaching their own identities to.
Deshalb habe ich mich gefragt, wie es mit der Suche nach der US-amerikanischen Geschichte und Identität zusammenhängt. Inwiefern geht es darum, quasi den Kern einer gesellschaftlichen Textur zu hinterfragen?
When we were in high school, I remember there were a lot of anti-war.
Als wir in der Schule waren, gab es viele Antikriegsfilme, viele Filme über Vietnam. Sie waren sehr spezifisch für die Generation unserer Eltern. Davor gab es viele Filme über den Zweiten Weltkrieg, in denen es um die Guten und die Bösen ging. Ich finde es seltsam, dass dann die Guten und die Bösen in den 90er Jahren zu Unternehmen gehörten. It's weird. I think the good guys and bad guys of
the 90s are much more corporate. When people start confusing. Wenn die Leute anfangen, Kapitalismus und Demokratie zu verwechseln, dann gibt es eine Menge falscher Götter, denke ich. False gods, I
think. Das sagt die amerikanische Filmemacherin Kristin Gore. Sie hat zusammen mit Damien Collage einen Debütfilm, einen Spielfilm vorgelegt. The Beanie Bubble heißt der Film und der ist ab morgen beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen. Fundstück.
Punkrock, Noise und Kindermusik. Zu Beginn der 90er Jahre merken der französische Radio-DJ Franck de Congo und die Spielzeugdesignerin Lore Bargès, dass das zusammenpasst. Als Duo heißen die beiden Tragibus. 1996 haben sie eine Platte mit Kinderliedern aufgenommen, die ein bisschen nach französischem New Wave klingt. Mit einer Mischung aus klassischen Kinderliedern und eigenen Stücken sind Tragibus auch in Kindergärten aufgetreten. Zuerst in Europa und dann in Japan. Dort haben sie zusätzlich Workshops veranstaltet, denn die Lust an Experiment und Spiel ist bei Kindern und Musikern gleichermaßen ausgeprägt. A King Kong was a merry old soul, and the merry old soul was he. He called for his pop, and he called for his ball, and he called for his fiddler string. Every fiddler had a fine fin, and a very fine fin had he. Twiddle-dee, 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 for King Kong and his fiddler string. Old King Kong was a merry old soul, and a merry old soul was he. He called for his pipe, and he called for his bow, and he called for his trumpeter string. Every trumpeter had a fine trumpet, and a very fine trumpet had he. Boop, 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 for King Kong and his trumpeter string. Oh, King Kong was a merry old soul, and a merry old soul was he. He called for his pipe, and he called for his bow, and he called for his drummer's ring. Every drummer had a fine drum, and a very fine drum had he. Rub-a-dub, 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 rub-a-dub.
Das Fundstück von Paul Paulun, Tragibus mit Old King Kong.